Es war eine gute Zeit im Lobpreis. Was für ein schöner Anblick, auf das Banner zu sehen, gerade beim letzten Lied. War das so eine Einheit, dieser Blick? Wirklich, wir haben einen König, Jesus Christus. Gemeinde ist eine Monarchie. Da gibt es einen, der das Sagen hat, das ist der König. Gemeinde ist keine Demokratie. Das sind wir aus dieser Welt gewöhnt und wir denken, das muss auch hier irgendwie so sein. Ist auch viel einfacher. Nein, Gemeinde ist Monarchie. Der König hat das Sagen. Und wir wollen hören, was er sagt. Und unsere Aufgabe ist, zu sagen, ja, Amen. Wir sagen also oft, ja, aber. Aber wir sagen, ja, Amen, König, Jesus. Du hast es gesagt, wir beugen uns darunter, wir nehmen es an und wir wissen, du hast den besten Plan für unser Leben, den es gibt. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du jetzt auch wirklich reden willst, dass du deine Worte in meinen Mund legen willst und ich möchte einfach nur Werkzeug sein und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst zum Reden, Herr, dass du auch meine Stimme stabil machst und dass du Gnade schenkst zum Hören, Herr, und ich wünsche mir, dass du wirklich zu Wort kommst, dass nur das hier ausgedrückt wird, was du auf dem Herzen hast, Vater im Himmel. So segne jetzt auch diese Zeit hier und ja, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir für die wunderbare Zeit im Lobpreis. Herr, das war dein Lobpreis. Diese Lieder haben wir dir gesungen, dir zur Freude, Herr. Lass diesen Segensstrom jetzt weiter fließen. Amen. Heute also schon die siebte Predigt zu der Themenreihe Jüngerschaft. Es geht weiter mit dem Thema Ortsgemeinde. Letzte Woche habe ich so ein paar ganz kurze Gedanken geäußert. Was heißt eigentlich Ortsgemeinde? Der letzte Gedanke war, jeder Christ hat Älteste. Ja? Wenn wir nicht in der Gemeinde sind, haben wir keine Ältesten. Wenn jemand krank ist unter euch, schreibt Jakobus, so rufe er die Ältesten zu sich. Was für eine wunderbare Einrichtung hat Gott uns gegeben. Dann kommen die Ältesten und beten und Gott will ein Wunder tun. Er will den Kranken wieder aufrichten und wenn Sünde da ist, soll sie ihm vergeben werden. Gott will, dass wir frei sind. Dass wir frei sind von Krankheit, dass wir frei sind von unseren Sünden. Er hat alles in die Gemeinde hineingegeben, dass wir wirklich ein Leben in Freiheit führen können. Dass wir nicht unsere Belastungen und diese Dinge mitnehmen müssen. Aber wenn ich in keiner Gemeinde bin, welche Ältesten rufe ich denn? Dann kann ich mir nur irgendwelche Krücken suchen. So oder so. Und deswegen gehen wir heute mal weiter an diesen Gedanken. Ortsgemeinde. Gleichzeitig schließe ich mit der heutigen Predigt so ein Stück weit den Themenkomplex Start in die Jüngerschaft ab. Also die Themenreihe geht noch weiter. Aber jetzt haben wir die siebte Predigt zum Thema Start in die Jüngerschaft. Und das gehört noch dazu. Das Thema Ortsgemeinde gehört dazu für einen Jünger, wer gläubig geworden ist, wer Buße getan hat, wer die neue Geburt geschenkt bekommen hat, wer getauft wurde und diese ganzen Dinge, der gehört in die Ortsgemeinde, damit er seine neue Familie hat. Eine übernatürliche Familie, die Gott ins Leben gerufen hat. Ich möchte einfach noch mal ein bisschen Rückblick geben, damit auch ihr, die ihr diese Themenreihe noch nicht mitbekommen habt, so ein bisschen Einblick habt, um was es bisher ging. Wir sprachen über das Hören der wahren biblischen Botschaft und über den Glauben, der nur durch die Verkündigung des Wortes Gottes entstehen kann. Es gibt diesen Satz Apostelgeschichte 8, 18, Vers 8, wo Lukas schreibt, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. So ein Nebensatz in der Apostelgeschichte. Aber er drückt aus, es kommt das Hören. Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und dann kam Glaube und dieser Glaube entstand durch die Verkündigung des Wortes. Das war so dieser erste Bereich. Dann sprachen wir über die Bedeutung der Buße. Also dieser Glaube, dieses Hören bewirkt etwas in uns. Wir erkennen übernatürlich, wir sind in der falschen Richtung unterwegs. Unser Lebensweg führt in den Abgrund. Wir sitzen im falschen Zug. Ja, wir können in diesem falschen Zug durchaus ein tolles Leben führen, aber die Grundrichtung ist verkehrt. Das heißt, wir kommen nicht dort an, wo wir ankommen sollen. Es hilft nur eins, Notbremse ziehen, umsteigen in die richtige Richtung. Das nennt die Bibel Buße. Also eine bewusste und eine konsequente Umkehr aus dem alten Leben hinaus in die Richtung zu Gott. Denken wir an den verlorenen Sohn. Und dann sprachen wir von der neuen Geburt, die der Vater jedem schenkt, der sich zu Jesus bekehrt hat und der sich zu ihm bekennt. Das sind die zwei Seiten dieser einen Münze. Der Mensch muss etwas tun, er muss umkehren, er muss sich bekehren. Und die zweite Seite dieser Münze ist, Gott tut etwas. Er schenkt neues Leben. Neues Leben. Du wirst neu geboren durch den Geist Gottes. Natürlich sprachen wir dann auch über die Notwendigkeit der Taufe, durch die sichtbar wird, dass der alte Mensch beerdigt ist und der neue Mensch, der eine neue Schöpfung ist. Da steht das Wort 2. Korinther 5, Vers 17, wirklich Schöpfung, wie in 1. Mose ganz vorne. Der neue Mensch ist eine Schöpfung, eine Neuschöpfung Gottes. Und dieser neue Mensch kommt aus dem Wasser wieder heraus und ist Wirklichkeit geworden. Diese Schöpfung ist genauso real wie die Schöpfung, die du rund um dich herum siehst. Schöpfung Gottes ist der neue Mensch. Und das wird in der Taufe deutlich gemacht. Und die Taufe ist nicht in unsere Beliebigkeit gestellt, sondern sie gehört unbedingt zu einem Start in die Jüngerschaft dazu. Dann sprachen wir darüber, wie wichtig es Jesus ist, dass wir als seine Jünger in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Jesus hat nicht einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, wäre schön, ich habe da so eine Kraft, die wer von euch möchte, kann die bekommen oder so. Sondern er hat seinen Jüngern gesagt, empfangt Heiligen Geist. Er hat eine Lehre dazu gegeben in Johannes 14 und in Johannes 16. Er hat da eine Menge zugesagt. Und Jesus will, dass wir mit dieser Kraft ausgerüstet sind. Jüngerschaft ohne Heiligen Geist ist pure Religiosität. Das müssen wir verstehen. Wir brauchen die Kraft Gottes, den Geist Christi. Das alles ist der Heilige Geist. Und in dieser Kraft möchte Jesus, dass wir in dieser Kraft die Jüngerschaft leben. Und Jesus ist der Täufer in den Heiligen Geist. Es gibt nicht diesen künstlichen Gegensatz, der da manchmal aufgebaut wird. Jesus allein. Wozu Heiliger Geist? Das ist komplett unbiblisch. Jesus will, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und letzte Woche sprachen wir über Gottes geniale Erfindung, die für uns genauso notwendig ist, wie für ein Schaf die Herde. Ja, habt ihr dieses Bild noch? Ein Schaf auf sich allein gestellt ist verloren. Radikal. Das hat keinen Orientierungssinn. Jedes Tier findet irgendwie wieder nach Hause, aber nicht ein Schaf. Und interessanterweise stellt die Bibel diesen Vergleich her. Wir sind wie Schafe. Ein jeder schaut auf seinen Weg. Jeder macht, was er will, ob er will oder nicht. Das ist so. Wir sind orientierungslos geistlich gesehen. Darum brauchen wir die Herde. Und wenn wir nicht in der Herde sind, macht sich der Hirte auf den Weg und sucht, damit wir wieder in die Herde kommen, wo er der Hirte ist. ein Bild für Gemeinde. Wir sind geistlich gesehen wie diese Schafe. Die Herde ist notwendig für uns und der Hirte ist notwendig für uns. Letzte Woche ging es dabei vor allem um diese universale Gemeinde. Es gibt universale Gemeinde, sind alle Gläubigen zu allen Zeiten. Das ist die universale Gemeinde. Und wenn wir unser Herz Jesus übergeben haben, gehören wir dazu. Dann sind wir ein Glied am Leib Christi, das uns nicht mehr genommen wird. Von keinem Feind wird uns das genommen. Aber diese universale Gemeinde, die kennt Gott. Für uns ist diese universale Gemeinde etwas Abstraktes. Darüber habe ich letzte Woche ausführlich gesprochen. Es ist klar, wir gehören dazu, wenn wir zu Jesus gehören. Aber diese universale Gemeinde nützt uns für unsere Jüngerschaft. Ich sage es mal so deutlich, herzlich wenig. Wir brauchen etwas Konkretes. Wir brauchen Ortsgemeinde. Und mir ist bei der Ausarbeitung dieser Predigten erneut klar geworden, wie unersetzlich jeder einzelne Aspekt für einen Start in die Jüngerschaft tatsächlich ist. Ja? Wenn der Wettläufer den Start verstolpert, dann hat er keine Chance mehr, den Siegeskranz zu gewinnen. Der Start ist wirklich wichtig. Was nützt es einem Baby, wenn die Geburt halb vollzogen ist und es im Geburtskanal stecken bleibt? Das ist eine Katastrophe. Der Start ist wichtig, eine gute Geburt ist wichtig. Alle diese Dinge gehören zu Gottes Ordnungen. Und in unserer Vision, in der Gemeindeordnung, könnt ihr das lesen. Unsere Vision ist Gemeindebau nach den Ordnungen Gottes. Das ist, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Seine Ordnungen, er ist König. Danach wollen wir Gemeinde leben und Gemeinde bauen. Und diese Ordnung Gottes gelten dann auch dir, für dich persönlich. Heute geht es also noch mal etwas tiefer um die Frage, warum eigentlich verbindliche Gemeindemitgliedschaft? Diese Frage kam ja, ihr wisst das, durch einige Gespräche auf in der Gemeinde. Ich möchte mal ein Bild gebrauchen. Stell dir vor, du bist ein Schüler einer großen Gesamtschule, aber du hast deinen Platz darin noch nicht gefunden. Du gehst mal in diese Klasse, weil da immer so schön aufgeräumt ist. Dann gehst du mal in die andere Klasse, weil da dieses hübsche Mädchen ist. Dann gefällt es dir da auch nicht mehr. Dann gehst du mal wieder in die andere Klasse, weil da ein Lehrer ist, der so fantastisch lehren kann und wirklich mit bildreich und so. Also du gehst immer in die Klasse, wo es dir gerade am besten gefällt. Du entscheidest dich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche anders. Stell dir mal vor, eine Schule würde so arbeiten, hätte solch ein Konzept. Das wäre Chaos. Das gibt es noch nicht mehr in der Waldorfschule. Das geht nicht. Eine solche Ordnung kann nicht tragen. Aber genau diese Dinge nennt die Bibel Zeichen der Endzeit. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. In 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 4 lesen wir, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen. Das passiert, wenn wir uns unsere Lehrer gerade so aussuchen, wie es uns passt. Also am besten die Lehrer, die immer das verkündigen, was mir so gut tut. Also eine Schule, die nach diesem System arbeitet, kann nicht funktionieren. Aber in der Gemeinde halten wir das oft durchaus für möglich, oder? Jeder sucht sich das, was ihm gefällt, mal diese und mal jene Gemeinde, mal diese Konferenz, mal dieses schöne Seminar, dann mal dieser Starredner, der irgendwo angekündigt ist, und dann vielleicht der andere tolle Redner aus dem Ausland mit der völlig neuen, revolutionären Lehre. Und selbst bleibe ich aber immer schön unverbindlich. Glaubt ihr wirklich, dass dieses Modell, Gottes Erfindung von Gemeinde, nahe kommt? Nicht, das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Gemeinde ist ein Ort der Herzensveränderung. Irgendwo ist das im Lobpreis schon gefallen, wurde, glaube ich, gebetet. Ein Ort der Herzensveränderung. Ein Ort der Charakterbildung. Gott will hier unseren Charakter bilden. Und ich habe mal in der Predigt gehört, hier wird unser Charakter gebildet. Und wir nehmen diesen Charakter mit in die Ewigkeit. Es ist nicht so, dass hier vieles schief läuft und in der Ewigkeit werden wir völlig neu umkleidet und alles ist Butter. Wir werden hier gebildet von Gott. Er gebraucht Gemeinde dazu und wir gehen so, wie Gott uns hier gebildet hat. So gehen wir in die Ewigkeit. Wir werden nicht plötzlich die Identität verändert, sondern Gott hat uns hier bereits, das ewige Leben hat schon angefangen. Gemeinde ist ein Ort ständiger Therapie, hat der Hartwig mal irgendwann in der Vergangenheit gesagt, als er hier bei uns war. Das heißt, Gott ist beständig daran, uns zu verändern, uns umzuformen nach seinen Vorstellungen, dass wir in das Bild kommen, was Gott eigentlich von uns wollte. Wir müssen da ein Ja zu finden, eine Bereitschaft zu bekommen, kooperieren mit dem Herrn, dass wir da wirklich Ja zu sagen. Wenn du ein Jünger Jesu geworden bist, brauchst du diesen Ort, wo Gott selbst an dir arbeiten darf, wo er dich behauen und beschneiden darf. Sein Ziel mit dir ist die Erneuerung deines Sinnes. Das geschieht nicht alles bei der Bekehrung, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, an dem du bewusst mitmachst. Paulus drückt das so aus, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, lasst euch verwandeln, so sagt das genau. Und das Unglaubliche ist, Gott gebraucht Menschen dazu, unvollkommene Menschen, um diese Veränderungen bei dir zu bewirken. Und das tut manchmal weh, das verletzt auch manchmal. Müssen wir einkalkulieren, dass wir mal verletzt werden. Aber wenn du verletzt bist, glaub mir, das beruht auf Gegenseitigkeit. Du bist nicht nur jemand, der verletzt wurde, sondern du bist auch jemand, der verletzt hat. Und ich bin überzeugt, das gilt ausnahmslos für jeden in der Gemeinde, auch für mich. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich durch meine Art, vielleicht durch mein schnelles Reden, manchmal Menschen echt verletzt habe und das vielleicht heute überhaupt nicht mehr weiß. Wir verletzen einander. Das müssen wir verstehen in diesem ganzen Zusammenhang. Und vielleicht ist das ganz gut, uns das mal bewusst vor Augen zu halten, damit wir auch wieder Demut lernen. Und so können wir auch Verletzungen, die uns zugefügt werden, ein Stück weit anders sehen. In der Zeit, als ich den Kreis junger Erwachsener in der FEG leitete, hatten wir mal einen Pfarrer zu Gast, Pfarrer Debus hier aus Dautphen. War ein toller Abend. Er zeigte uns zwei Steine. Einen Stein, dieser Stein hatte lange in einem Fluss gelegen. Er war richtig rund und sehr stabil. die anderen Steine im Wasser, mit denen er immer wieder aneinander geschlagen wurde durch die Wasserkraft, die hatten ihn über die Jahre so geglättet, dass es praktisch keine Kante mehr gab, an der man sich schneiden konnte oder irgendetwas dergleichen. Und er war sehr, sehr stabil. Also keine Chance, dem irgendwie ans Leder zu können. Der andere Stein war in sich instabil. Man konnte sogar einige Brocken davon abbrechen, so instabil war der. Gleichzeitig war genau dieser Stein sehr scharfkantig. Man konnte sich leicht daran verletzen, wenn man das falsch angepackt hat. Diese beiden Steine, es wäre schön, wenn ich die jetzt da hätte, aber hat mir Gott zu spät gezeigt, dieses Bild. Diese beiden Steine bezog er dann auf Menschen. Gerade die Menschen, die nicht bereit sind, sich von anderen behauen zu lassen, sich an anderen zu reiben, sind die Steine, die andere sehr leicht verletzen können. Und dabei bleiben sie in sich auch noch unstabil. Das ist ein hochinteressantes Bild und es ist mir bis heute haften geblieben. Gott will, dass wir konkret werden, dass wir verbindlich werden. Alles das, was Paulus oder Petrus schreiben, baut im Grunde darauf auf, dass wir in einer Ortsgemeinde verbindlich dazugehören. Ich möchte ein Beispiel bringen von Petrus. Er schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Ist das nicht ein geniales Bild? Steine haben ihren Platz in einem Haus. Der Bauherr, der Maurer, wie auch immer, der setzt diesen Stein. Und dieser Platz ist ihm zugewiesen, diesem Stein. Also rechts und links von mir, wenn ich einer dieser lebendigen Steine bin, sind weitere Steine, die mir einfach zur Seite stehen. Die mich nicht nur einengen, sondern die mir Stabilität geben, die mit mir gehen, die mit mir Teil dieses Hauses sind. Und dann gibt es Steine, die mich tragen. Vielleicht die vergangene Generation, vielleicht auch die älteren Geschwister in der Gemeinde, was auch immer. Oder vielleicht jemand, der einfach geistlich weiter ist. Das ist gut, Gott fügt das so. Es gibt Steine, die mich tragen, auf denen ich meinen Glauben ein Stück weit auch aufbauen kann. Nicht auf den Menschen, sondern auf den Erfahrungen vielleicht. Und es gibt Steine, die ich wiederum tragen darf. Das heißt, der Bau hört nicht bei mir auf, sondern Gott baut weiter seine Gemeinde. Und es gibt Steine, die ich tragen darf, denen ich Hilfe sein kann. Das ist ein tolles Bild, was Petrus da braucht. Und das alles bezeichnet er als ein Haus, das von Gottes Geist erfüllt ist. Und er bezeichnet die als lebendige Steine, die sich einfügen lassen. Das ist so wichtig. Wenn du dich nicht einfügen lässt, ist da eine Lücke. Da fehlt etwas. Deine Bereitschaft, sich einfügen zu lassen, ist nach diesem Bild wirklich notwendig. Und dir geht es nicht gut, wenn du so als einzelner Stein irgendwo bist. Sondern Gott hat einen Platz. Und Petrus spricht von lebendigen Steinen. Das heißt, du bist und du bleibst lebendig, wenn du dich einfügen lässt. Ist dir das bewusst? Das sind lebendige Steine, die da eingefügt werden und aus denen dieses Haus gebaut wird. Sterben gehört für dich der Vergangenheit an. Das hast du bereits hinter dir. Der alte Mensch ist abgelegt. Du bist schon eine neue Schöpfung. Sterben ist Vergangenheit. Du bist ein lebendiger Stein. Und das bleibst du, auch wenn dein Körper mal hier irgendwann die Augen zumacht. Du bist lebendig und du bleibst lebendig. Lassen wir also uns von Menschen, die uns erzählen, Verbindlichkeit in der Ortsgemeinde wäre ein Luxus, darauf käme es nicht wirklich an, lassen wir uns von ihnen nicht blenden. Gottes Wort sagt etwas anderes. Ich will niemandem böse Absichten unterstellen. Ich glaube, das geschieht oft ohne böse Absichten. Es sind einfach andere Dinge. Mangel an Erkenntnis, das gibt es, spricht die Bibel von. Also nicht falsch verstehen, aber wir als Gemeinde haben eine Verpflichtung, die Wahrheit des Wortes Gottes zu lehren und als Gemeinde wirklich die Wahrheit des Wortes Gottes zu suchen. Nicht nur irgendwelche Lehren zu hören und dann sofort gleich zu sagen, ja, dann ist das eben so. Wir sollen prüfen, tatsächlich. Vor einigen Wochen war ich in der FCG Steffenberg. Da war Johannes Justus eingeladen und er lehrte über den Heiligen Geist. Das war die Zeit, wo ich aus gegebenem Anlass heraus mich gerade mit dieser Thematik beschäftigte. Universale Gemeinde, Ortsgemeinde. Ich habe nochmal auch neu darüber gebetet. Was sagt wirklich Gottes Wort? Also das hat mich stark beschäftigt. Ich spürte auch, das ist ein wichtiges und aktuelles Thema für uns als Gemeinde der Fels. Dementsprechend habe ich gebetet. Gott, zeig mir, gib mir wirklich Dinge von dir direkt, die ich jetzt brauche. Ich habe gebetet, dass Gott uns wirklich führt, nicht nur mich, sondern uns als Gemeinde, uns an die Hand nimmt und dass er uns seine Wahrheit offenbart. Ich war also an diesem Wochenende da, in der FCG, und ich erwartete eigentlich an diesem Wochenende nichts Konkretes zu diesem Thema. Ich erwartete keine Antwort davon. Es ging ja um den Heiligen Geist, also völlig anderes Thema. Aber wie aus dem Zusammenhang gerissen, machte Johannes Justus plötzlich eine Aussage, die mich dann doch getroffen hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Andreas, du warst auch dabei und Sabine. Die mich getroffen hat. Er sprach über die Gabe der Prophetie und er erzählte, dass jemand zu ihm als Leiter der Gemeinde kam mit der Ankündigung, in seiner Gemeinde in Hannover prophetische Botschaften für die Gemeinde verkündigen zu sollen. Und Johannes Justus sprach mit ihm und bekam keinen Frieden darüber, diesem Mann wirklich eine Zeit der Verkündigung zu geben. Irgendwann in einem Gespräch fragte er ihn, was denn eigentlich seine geistliche Heimat ist. Also zu welcher Gemeinde er gehört. Und da kam die Antwort: Ich gehöre zur universalen Gemeinde Gottes. Das war die Antwort dieses Menschen. Und dann hat Johannes Justus geantwortet, dann gehe dorthin und predige dort. Und das hat mich wirklich getroffen. Das war für mich die Antwort. Ich habe innerlich Danke geschrien, weil das so viel ausdrückt. Gott ist ein Gott der Verbindlichkeit. Gott hat sich verbindlich gemacht. Dir gegenüber. Der Gemeinde gegenüber. Und er erwartet dasselbe von uns. Er will keine Freigeister, die letztlich doch nur tun wollen, was sie selber wollen. Sondern er erwartet eine Verbindlichkeit. Ich bin so dankbar, dass Gott gerade jetzt durch dich, Jürgen, diesen ersten Korintherbrief auslegen lässt. Da geht es genau um diese Fragen. Weil das ist eine verbindliche Gemeinde, diese korinthische Gemeinde. Da geht es wirklich darum, wie lebt man als Gemeinde miteinander? Wie geht man miteinander um? Was braucht Gemeinde? Gaben, ja, aber auch Frucht soll dort wachsen. Gott führt wunderbar und es ist so toll, dass sich diese Reihen auch wirklich ergänzen. Das ist so wichtig. Die Zugehörigkeit zur weltweiten Gemeinde Jesu wird konkret und wird vor allen Dingen sichtbar durch die verbindliche Zugehörigkeit zur Ortsgemeinde. Ja, wir gehören zur weltweiten Gemeinde Jesu. Du gehörst dazu, wenn du Jesus gehörst. Und sichtbar für deine Mitmenschen, für deine Geschwister, wird das, indem du dich verbindlich der Ortsgemeinde anschließt. Es ist Gott ein großes Anliegen, dich durch Geschwister in der Gemeinde zu formen und dich durch sie wachsen zu lassen. Und gerade die Geschwister, die du als schwierig empfindest, können da eine sehr wichtige Rolle in Gottes Plan spielen. Gerade die Geschwister, die wirklich für dich schwierig sind, können eine und spielen fast immer eine große Rolle. Da hat Gott etwas vor. Man kann sich in einer Familie nicht aussuchen, wer da neu hineingeboren wird. Kann ich sagen, wenn ein Geschwisterchen gekommen ist und das gefällt mir nun gar nicht, gibt es kein anderes? Das geht nicht. Und so ist das mit der neuen Familie Gottes auch. Wir können uns nicht unsere Geschwister aussuchen, sondern Gott fügt zusammen und wir wachsen aneinander. Gott ist das ein großes Anliegen, dich durch Geschwister zu formen und wachsen zu lassen. So etwas wirst du allerdings nie erleben, wenn du dich einer verbindlichen Gliedschaft einer Ortsgemeinde entziehst, indem du dem Irrtum verfällst, dass du der weltweiten Gemeinde Jesu angehörst und das vielleicht ausreicht. Mit dieser Haltung bleibst du im Grunde immer auf einem Level stehen und hörst auf zu wachsen. Das ist so. Warum? Einmal, weil du dich notwendiger Korrektur entziehst. Du gehst einfach weg, wenn es dir nicht mehr passt. Du entziehst dich. Und das kann Gott nicht gefallen, weil er will an dir arbeiten. Das kann er nicht, wenn du einfach gehst, weil es dir nicht mehr gefällt oder weil es zu heiß wird für den alten Menschen. Warum noch? Weil du mit dieser Haltung in der großen Gefahr stehst, dir nur die Rosinen rauszupicken. Hier mal diese Predigt, da mal diese Konferenz und hier noch dieses wunderbare Buch, das meine Theorien so schön untermalt. Und der dritte Punkt, warum das so ist, nicht zuletzt, weil du dich selbst deinen Geschwistern vorenthältst. Das ist eine große Gefahr. Du enthältst dich selbst, deinen Geschwistern vor. Du bist einfach nicht anwesend. Da, wo du nach Gottes Plan anwesend sein solltest, weil Gott vielleicht genau dadurch dich, einem Bruder, einer Schwester helfend zur Seite stehen solltest und ihm dienen solltest. Aber du fühlst dich frei, auszuschlafen, deinem Fleisch nachzugeben. Du hast ja alle Freiheiten, du nimmst ja einfach diese Freiheiten. Und solange du in dieser Frage unverbindlich lebst, hat tatsächlich keiner das Mandat, dir etwas korrigierend zu sagen. Das ist nicht in Gottes Plan. Gott möchte Verbindlichkeit für unser Leben, damit er uns umgestalten kann. Alle Briefe, die Paulus an die Gemeinden geschrieben hat, die würden voll ins Leere gehen, wenn die Menschen in dieser Weise unverbindlich geblieben wären. Das würde dann etwas so aussehen. Das ist ja schön und gut, Paulus, was du da schreibst. Aber weißt du, ich gehöre gar nicht zu dieser Gemeinde, an die du den Brief verfasst hast. Und ich gehöre auch zu keiner anderen Gemeinde. Ich brauche deinen Anweisungen eigentlich auch gar nicht zu folgen. Und im Übrigen finde ich deine Ansichten, lieber Paulus, sowieso viel zu hart. Wo bleibt denn bei dir die Liebe? Da gehe ich doch lieber in die Gemeinde in Laodicea. Natürlich ohne mich anzuschließen. Also jemand, den ich sehr gut kenne, stellt mittlerweile nicht mehr nur Gemeinden in Frage, sondern auch anerkannte Bibellehrer und mittlerweile eben auch schon das Wort Gottes selbst. Da, wo er meint, sich ein Urteil über Paulus erlauben zu dürfen, beispielsweise. Der Beginn bei ihm war: Ich brauche keine Gemeinde. Ich brauche mich niemandem unterzuordnen. Ich brauche das nicht. Ich und mein Herr, wir können das alleine. Das waren die ersten Worte und das geht aber weiter. Dann werden Bibellehrer, Prediger, die er gehört hat, werden alle kritisiert und schließlich und endlich wird auch das Wort Gottes kritisiert und in Frage gestellt. Ohne Gemeinde entfernst du dich, ohne dass du es merkst, auch von Gott. Das ist meine feste Überzeugung. 1. Korinther 12, 21 und 22a schreibt Paulus: Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Auch wenn du denkst, ich bin doch nur ein schwaches Glied, auf mich kommt es doch nicht drauf an. Mich kann man außen vor lassen. Paulus sagt, nein, jeder ist wichtig, jeder wird gebraucht, jeder soll seine von Gott gegebene Gabe und Dienstplatzanweisung bekommen. Jeder. Du spielst in Gottes Plan eine Rolle und führ keine falsche Demut hier ins Feld. Das ist nicht das, was Gottes Wort sagt. Unabhängigkeit, also dieses Denken, ich kann unabhängig bleiben, dieses Denken ist Paulus und damit auch den Gemeinden, die er gegründet hat, vollkommen fremd. Ermahnung und Ermutigung und Korrektur sind elementare Elemente auch der Gemeindezucht. Das Wort klingt schrecklich, aber Gemeindezucht ist ein Werkzeug Gottes und es ist, auch wenn die Gefühle vielleicht anders gestimmt sind, es ist ein Werkzeug der Liebe. Zur Liebe Jesu gehört es, dass er Dinge wegnehmen und dass er Dinge abschneiden darf, die deinem Wachstum hinderlich sind. Das wird er machen. Auch bei Schmerzen, er wird es machen. Wenn du am Weinstock bist. Wenn du am Weinstock bist. Und diese Prozesse finden in der Gemeinde statt. Also Gott sendet dir nicht einen Engel nach dem anderen, um dir zu sagen, was jetzt gerade für dich wichtig ist. Diese Dinge finden in der Gemeinde statt. Er gebraucht die Werkzeuge in der Gemeinde. Er gebraucht die Geschwister, er gebraucht die Ältesten, er gebraucht die Verkündigung, er gebraucht beispielsweise den fünffältigen Dienst. Das ist ein starkes Werkzeug in Gottes Hand, um an dir und mit dir an anderen zu arbeiten. Wozu ist dieser Dienst gegeben? Das ist so interessant, ich lese das gerade nochmal. Epheser 4, 12 und 13a, er ist gegeben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, der Gemeinde also, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und so weiter. Gemeindezucht ist ein Dienst Jesu an dir, eine wichtige Sache, die Jesus anwendet, um dich vorwärts zu bringen. Vielleicht, wenn du mal lau wirst oder wenn du wirklich in der Gefahr stehst, abzufallen, dann brauchst du Geschwister, die dich zur Seite nehmen, die mit dir reden, die als Schwester und als Bruder dich durchtragen und mit dir beten. Das ist so wichtig. Die dich vielleicht auch trösten, da wo es einfach notwendig ist. Da, wo du also in dieser Gefahr stehst, laut zu werden oder sogar abzufallen, die Welt wieder lieb zu gewinnen, führt dir Gott durch die Geschwister vor Augen, was es bedeutet, aus der Gemeinschaft der Heiligen ausgeschlossen zu sein. Aber das ausgeschlossen sein kann eben nur verstehen, wer sich selbst nicht sowieso ständig außen vor hält. Es geht bei verbindlicher Gliedschaft in der Ortsgemeinde wirklich um dich und um den Platz, den Gott dir zuweist. Zum Abschluss möchte ich nochmal ein Argument anführen, was so oft gebraucht wird, so in lockeren Gesprächen, wo es nicht in die Tiefe geht, wo man vielleicht auch nicht die Bibel aufschlägt. Manchmal wird dieses Argument angeführt, dass die Gemeinde des Neuen Testamentes doch keine eingetragenen Mitglieder gehabt hätten. Wer will das sagen? Ist das so? Ist das nicht so? Tatsache ist, dass es keine historischen Mitgliederlisten zum Beispiel der Urgemeinde gab. Da wurde nichts gefunden. Das allein kann aber nicht als Beweis angeführt werden, dass es solche Verzeichnisse nicht gegeben hätte. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass es diese verbindliche Zugehörigkeit zur Gemeinde namentlich gab. Die genauen Zahlenangaben beispielsweise sprechen da eine deutliche Sprache. Und noch etwas, von der ersten Gemeinde, ich spreche also von denen, die nach Jesu Himmelfahrt in dem Obergemach waren, bezeugt Lukas, dass es etwa 120 Namen waren. In der Elberfelder steht Personen mit Hinweis auf Fußzeile und dann steht wörtlich, heißt da Namen. Also eigentlich steht da, dass diese 120 Personen, dass es Namen waren, die aufgezeichnet waren. Lukas selbst war ja da noch nicht dabei, deshalb sagt er etwa 120. Ihm wurde das ja alles, er hat das ja alles durch Fragen erst mitgeteilt bekommen. Dann finden durch die Pfingstpredigt des Petrus 3000 Menschen zum Glauben und werden getauft. Wer hätte sich denn die Mühe gemacht, diese Menschen einfach nur so zu zählen? Die Bibel spricht von Namen. Diese Menschen haben sich eingetragen oder eintragen lassen. Und das war nämlich auch eine gute Tradition im besten Sinne. Denn diese Menschen kamen aus dem Judentum. Im alttestamentlichen Volk Gottes war es nicht wegzudenken, die Namen der Stämme, der Sippen und der Familien akribisch aufzuschreiben. Und das finden wir heute noch im Alten Testament. Wir finden da die detailliertesten Angaben. Und die Urgemeinde kam aus dieser Tradition. Und darum wurden mit größter Wahrscheinlichkeit auch hier die Namen aufgeschrieben. In Apostelgeschichte 4, Vers 4 lesen wir zum Beispiel, dass die Gemeinde auf etwa 5000 angewachsen wäre. Das sind genaue Angaben, auf die man mit Sicherheit nicht einfach nur durch Schätzen gekommen ist. Und die Namen in der Gemeinde sind einfach unersetzlich wichtig, wenn es darum geht, sich um Menschen zu kümmern. Gerade bei so großen Zahlen, wie es in der Urgemeinde der Fall war. Die Namen waren bekannt und die Hirten waren dann die, die zu den Menschen gegangen sind, weil sie die Namen kannten, die dahin gegangen sind, die sie aufgebaut haben im Glauben, die sie weitergeführt haben, die ihnen zugehört haben und gestärkt haben. Später in Apostelgeschichte 6, auch noch eine interessante Stelle, wird berichtet, dass einige Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden, die also zur Gemeinde gehörten, die aber in der Diaspora lebten. Das ist ein Hinweis darauf, dass es Listen gab, nach denen die Mitglieder versorgt wurden, auch wenn es hier in dieser Stelle einen Missstand gegeben hat. Älteste wären niemals von Aposteln eingesetzt worden, wenn diese sich nicht zuvor als treu und zuverlässig erwiesen hätten. Und Paulus erklärt genau diese Dinge, Treue, Zuverlässigkeit, Verlass, ist Verlass auf dich. Diese Dinge erklärt er gerade bei dem Thema Ältesten, denen, den Aposteln, die er in andere Gemeinden sendet, um dort Älteste einzusetzen, nämlich Timotheus und Titus. Ich möchte an dieser Stelle im Grunde, wie gesagt, diese Themenreihe Start in die Jüngerschaft abschließen. Ich habe noch nicht über das Wesen der Gemeinde gesprochen, aber also über diese Koinonia. Was ist das Wesen der Gemeinde, nämlich wirkliche Gemeinschaft? Gemeinschaft der Heiligen. Aber ich tröste mich damit, dass wir ja bald den neuen Basiskurs starten. In diesem Basiskurs ist dieses Thema fest verankert. Und wir bleiben so ein Stück weit an dem Thema Jüngerschaft. Also was betrifft dich wirklich als Jünger? Zum Schluss, biblische Gemeinden, verbindliche Gemeinden sind die Hoffnung dieser Welt. Diese Gemeinden sind Stützpunkte Gottes, in denen er arbeitet, wo er sein Reich bauen kann. Dazu braucht er Menschen, die sich verbindlich gemacht haben, damit er arbeiten kann, damit er diese Menschen einsetzen kann, nach seinen Vorstellungen, nach seinen Plänen. Gott gibt seine Gaben in die Gemeinden. Das ist das Zeugnis der Bibel. Er gibt sie in die Gemeinde, indem er Menschen mit Gaben ausrüstet, aber nicht für die Menschen, sondern damit die ganze Gemeinde ausgerüstet wird zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi. Das, was ich eben aus Epheser vorgelesen habe. Darum, sei nicht nur dabei als Dauerbesucher, sondern komm aufs Spielfeld. Werde konkret. Werde verbindlich. Werde ein Glied der Gemeinde Jesu, wenn du es noch nicht geworden bist. Schieb das auch nicht auf die lange Bank. Die lange Bank ist ja bekanntlich des Teufels liebstes Möbelstück. Wenn wir nicht so wirklich wollen, wenn der alte Mensch noch nicht will, dann lange Bank. Nein, werde konkret. Das ist Gottes Plan von verbindlicher Jüngerschaft auch. Wir wollen jetzt konkret werden. Eine Einrichtung, die Jesus gegeben hat in die Gemeinde, die es konkret macht, ist die Mahlfeier. Jesus lädt jeden, der zu seinem Leib gehört, ein, miteinander das Mahl zu feiern. Das wollen wir jetzt tun. Wir wollen damit wirklich auch ausdrücken, ja, wir gehören zum Leib. Wir gehören zu Jesus Christus. Und wir sprechen hinterher ja diese Worte, so wie es ein Leib Brot ist, von dem wir alle gegessen haben. So sind wir alle ein Leib. Lasst uns konkret werden. Amen.